Sehr gut zum Thema. Immer mehr Gottes Werke tun, so leben Glaubensvorbilder. Kennt ihr den Aufkleber, Autoaufkleber oder ein Spruch, der oft auf Käppchen zu sehen ist? Der heißt, folgen Sie mir nicht, ich habe mich selbst verehrt. Ich denke, dieser Spruch, dieser Autoaufkleber ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Denn es gibt immer weniger Menschen, die wirklich wissen, wie sie leben wollen oder wie sie sein wollen. Es gibt immer weniger Menschen, die das für sich selbst geklärt haben. Und deswegen gibt es auch immer weniger Vorbilder. Frage an dich heute Morgen. Könntest du ganz spontan nur eine Person nennen, eine Person, die dir Orientierung bietet, die dir ein Vorbild im Glauben ist? Kommt dir da ganz schnell ein Name in den Sinn? Okay, ihr habt einen? Okay, was beeindruckt dich an dieser Person? Wie lebt diese Person? Wie lebt sie nicht? Was hast du von dieser Person schon übernommen? Was möchtest du noch machen wie diese Person? Nachahmen ist ja verboten, wenn wir bestehende Produkte kopieren und damit Urheberrechte ja verletzen. Aber vorbildliche Eltern oder Großeltern, Lehrer, erziehungsberechtigte Chefs, Kollegen, Freunde, Verwandte nachahmen, das ist absolut nötig, denn ohne Nachahmen gibt es ja keine menschliche Reife. Ich weiß noch, als ich noch in Kanada gelebt hatte, da hatte ich und all meine gläubigen Freundinnen ein und dasselbe Glaubensvorbild. Wir wollten alle wie Marlene sein. Marlene strebte unermüdlich nach Integrität, Moral, Ethik und Bildung. Marlene war sportlich, sie war fit, sie war eine tolle Ehefrau, sie war eine tolle Mutter, wir haben so viel von ihr gelernt. Und sie nahm Gott und sein Wort ernst. Und sie ließ sich auch gebrauchen von Gott. Also egal, was Marlene tat, sie gab ihr Bestes. Und wir haben alle irgendwann erkannt, dass es gut war, dass Gott diese Person aus unserem Dunstkreis woanders hingeführt hatte. Denn wir standen alle in der Gefahr, diese Frau anzuhimmeln, anstatt Gott. Also Jesusliebhaber, Jesusnachfolger, die sollen ja alle Gott und Jesus nachahmen. Und das ist ja auch möglich, weil Jesus uns Gottes Wesen offenbart hat. Aber wir brauchen auch alle gute Vorbilder im Glauben. Und damit meine ich so Menschen von nebenan. So ganz stinknormale Menschen, denen wir nachahmen können. Menschen, an denen wir beobachten können, an denen wir wahrnehmen können, wie Weisheit, Wahrheit, Werte, Überzeugungen, deren Alltag wirklich konstant durchdringt und bestimmt. Albert Schweitzer hat mal gesagt, Glaube wird vermittelt, erstens durch Vorbilder, zweitens durch Vorbilder, drittens durch Vorbilder. Da haben wir die Antwort. Also, und Vorbilder gibt es, mehr als wir denken, auch in der Bibel. In Hebräer 11 gibt es ja eine Hitliste von Glaubenshelden, werden sie genannt, Vorbilder in Glauben. Da werden zum Beispiel genannt Noah, Abraham, Mose, David, Rahab und viele andere. Und wenn man deren Geschichten liest, ist man zunächst verblüfft. Völlig verwirrt, denn es wird offensichtlich, dass es bei all diesen Menschen auf dieser Hitliste um ganz normale Menschen geht. Menschen wie du und ich. Menschen mit Schattenseiten, Menschen mit Ecken und Kanten, Menschen mit Macken in ihren Biografien, Menschen, die zum Teil echt Dreck am Stecken hatten. Leichen im Keller, wird man sagen. Ich denke dabei an Noah mit seinem Alkoholrausch, David und seine Affäre mit Bathseba. Alles Namen auf der Liste. Abraham, der aus Angst gelogen hatte und andere in Mitleidenschaft gezogen hat. Rahab, eine Prostituierte, nur um einige zu nennen. Das waren alles keine perfekten Menschen. Perfekte Menschen gibt es auch nicht und es gab sie auch nie. Da fragt man sich, ich habe mich bei dieser Liste gefragt, wie haben diese Leute es auf so eine Liste geschafft? Was haben die gehabt? Wie muss ein gottesfürchtiger Mensch beschaffen sein, um es auf solch eine Liste zu schaffen? Ich habe mich gefragt, was brauchen wir im 21. Jahrhundert als Glaubensvorbilder zu gelten? Also keiner von uns hier würde jemals auf die Idee kommen, jemanden mit einer fragwürdigen Biografie als Glaubensvorbild zu beschreiben. Aber genau das tut die Bibel. Sie tut es immer und immer wieder, heute wie damals. Und dafür gibt es einen Grund. Sie sollen uns als Glaubensvorbilder dienen. Gott möchte, dass wir von den Fehlern und von dem Glauben anderer Menschen lernen. Und deswegen möchte ich mal heute mir eine Person aus dieser Liste vorknüpfen, die hat es tatsächlich geschafft. Ja, ich spreche über eine Frau, weil über die anderen habe ich immer wieder Predigten gehört, aber seltener über eine Frau aus dieser Liste. Und es ist eine Frau, die kurz vor dem Ausbruch eines Krieges zu einem Vorbild im Glauben geworden ist. Und deswegen dachte ich, das passt in unsere Zeit. Sie ist mitten in angsterfüllten Stunden zur Glaubensheldin geworden. Ich spreche von Rahab. Rahab war eine Prostituierte in Jericho, die obendrein auch noch so richtig gut lügen konnte. Und von Rahab liest man zum ersten Mal im Buch Josua Kapitel 2 und 6. Und hier wird uns erzählt, dass nachdem das Volk Israel 40 Jahre lang in die Wüste gelebt hatte, war es endlich bereit, das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, einzunehmen. Und ihr erstes Ziel war Jericho, wo Rahab lebte. Also schickte Josua, die Geschichte kennen wir vielleicht von unseren Kinderstunden schon. Also Josua schickte ja bekanntlich zwei Männer los, um die Stadt Jericho heimlich zu erkunden. Und dabei kehrten diese zwei Männer in das Haus von Rahab und übernachteten dort. Keine dumme Idee, ein super Versteck, denn immerhin kehren in solchen Häusern viele verschiedene Männer täglich ein und aus. Aber der König dieser Stadt, der ist ja nicht dumm, der ist ja nicht gestern geboren. Der hat seine Ohren gespitzt und gerade in Kriegszeiten. Und als er davon erfahren hat, dass da zwei Männer, zwei Israeliten versteckt waren, waren beide dieser Männer ja von nun auf jetzt in Lebensgefahr. Ja, was macht eine Frau wie Rahab in dieser heiklen Situation? Schmeißt sie die Männer raus? Nein, das hat sie nicht getan. Sie hat diese zwei Männer auf ihrem Dach unter einem Haufen Flachs versteckt. Sehr mutig, sehr heldenhaft, denn diese Männer gehörten zu den Feinden ihres Volkes und damit war jetzt auch ihr Leben in Gefahr. Ja, und als Rahab dann von Wachleuten ihrer Stadt gefragt wurde, wo die beiden Männer denn seien, antwortete sie mit einer Lüge. Sie gab zwar zu, dass diese Männer in ihrem Haus gewesen waren, aber dass sie nicht wüsste, woher sie kamen und wohin sie gegangen sind. Und dann schlug sie noch den Wächtern eine Verfolgungsjagd vor, aber natürlich in die falsche Richtung. Ganz schön mutig. Alles gelogen. Zum Schutz von zwei Israeliten, Feinden. Warum tut sie das? Sie hat doch nichts mit Gott am Hut. Oder mit seinem Volk, oder? Wenn man in der Geschichte weiterliest, was Rahab den zwei Kundschaftern auf ihrem Dach vor dem Einschlafen gesagt hat, sind wir wieder verdutzt. Dann merkt man, diese Frau ist tatsächlich gottesfürchtig. Sie ist gläubig. Man merkt, bei ihr hat ein Herrschaftswechsel im Herzen stattgefunden. In ihren Augen steht ihre Stadt Jericho nicht mehr unter die Macht ihres Königs, sondern sie liegt in der Hand Gottes. Ein Gott, wie sie selbst sagt, diese Rahab, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Und das hatte sie wirklich vom Hören und Sagen erkannt und geglaubt. Rahab steht also auf der Seite Gottes und auf der Seite von Gottes Kindern. Und das, obwohl ihr eigenes Volk in Jericho andere Götter angebetet hatte, selbstgemachte, machtlose Götter. Und deswegen hat sie auch ihrem König nicht verraten, wo die zwei Kundschafter sind, als er sie danach gefragt hatte. Stattdessen stellte sie sich ganz auf die Seite Gottes, ihrem neuen König, der neue Herr ihres Lebens, und versteckte diese zwei Männer. Also haben wir es hier mit einer frisch bekehrten Frau zu tun, die durch einen Konflikt, einen anstehenden Krieg, ja, währenddessen sich bekehrt hat. Und das zeigt, dass es keine Situation auf dieser Erde geben kann, in der sich nicht Menschen bekehren, auf die Seite Jesu stellen. Nicht damals, nicht heute. Am Ende des Gespräches auf ihrem Dach bat sie noch diesen beiden Männern, ihr zu versprechen, dass sie als Gegenleistung für die Hilfe und Rettung, die sie von ihr bekommen hatten, auch ihr Leben und das Leben ihrer ganzen Familie retten. Und das zeigt uns, dass diese Frau an einen Gott der Gnade, der Barmherzigkeit, der Befreiung und der Rettung glaubte. Und dann passierte es tatsächlich so, obwohl die Israeliten den Befehl hatten, alle Bewohner von Jericho zu töten, kam es, wie Rahab glaubte. Die Israeliten hielten ihr Versprechen. Obwohl die ganze Stadt zerstört wurde, blieben Rahab und ihre Familie verschont. Rahabs Glaube war tatsächlich, wie Jakobus über sie im Neuen Testament geschrieben hat, ein rettender Glaube. Also Gott kann und will in den schlimmsten Zeiten Menschen zu sich ziehen, auch ihr Leben retten. Heute, wie damals, auch in der Ukraine. Ich plane gerade eine Frauenfreizeit mit einer Frau, die heißt Oksana. Ihre Mutter ist Ukrainerin, ihr Vater ist Russe. Und sie hat sehr viel Kontakt zu Ukrainern aus diesem Grund. Und sie hat mir eine WhatsApp, die sie bekommen hatte, von einer Frau namens Elena aus Mariupol, hat sie mir weitergeleitet. Und diese Elena aus Mariupol, die Stadt, die jetzt zerstört ist, schreibt: Ich möchte mich bei allen für eure Gebete bedanken, die uns geholfen haben, zu überleben und diese Hölle auf Erden zu entkommen. Durch ein Wunder Gottes konnten mein Sohn und ich Mariupol verlassen. Dass wir überlebt haben und aus Mariupol herauskommen konnten, das ist nur ein Lob an Jesus. Mein 18-jähriger Sohn und ich gingen jeden Morgen händehaltend um das Haus herum, in dem wir wohnen, und beteten, dass Jesus nicht nur uns, sondern auch die Menschen in dem Haus bewahren möge. Und während wir dort waren, war das Haus intakt. Wir waren nur zwei Gläubige in diesem Haus, in dem etwa 500 andere Menschen lebten. Ein Mädchen, das 20 Jahre alt war, tat Buße. Ich hatte Zeit, ihr von Jesus zu erzählen und ließ ihr meine Bibel da. Jetzt ist sie in Sicherheit und dank Gott für unsere Begegnung mit ihr. Wisst ihr, schreibt sie noch, als plötzlich ein Generator vor unserem Haus auftauchte und wir unsere Telefone aufladen konnten, in der Hoffnung, verbunden zu sein, hatte ich eine Lobpreis-CD auf meinem Telefon und ich sang Lobpreislieder und betete noch mehr, als alles um uns herum durch die Explosionen bebte. Die Angst wich der Kühnheit und dem verstärkten Lobpreis und Gebet. Ich habe Gott in diesen Momenten so stark gespürt und für seine Barmherzigkeit, Liebe, Hilfe und Schutz gepriesen. Und dabei gab es so viel Widerstand von nahestehenden, ungläubigen Menschen, die meinen Sohn und mich für schlecht hielten, weil wir jeden Morgen um das Haus herumgingen und um Schutz beteten. Aber wir wissen, an wen wir glauben, und das ist unser starker und liebevoller Jesus. Da können einem die Tränen kommen. Gott ist da. Elena aus Mariupol ist ein Glaubensvorbild heute im 21. Jahrhundert, mitten im Krieg. Ihre Geschichte zeigt, Jesus ist gekommen, um zu retten, was zu retten ist, in guten und in schlechten Zeiten. Deswegen sollen wir seine Liebe weitergeben, seine gute Nachricht, ob Zeit oder Unzeit ist, ob es den Menschen passt oder nicht. Nachdem Rahab gerettet wurde, hat sie einen Mann aus dem Volk Israel geheiratet, und zwar einen Mann aus der vornehmen Familie Juda. Und zusammen hatten sie einen Sohn, das war Boas. Boas heiratete Ruth, das ist die Urgroßmutter von Mutter von König David. Und König David war ein Vorfahre im Stamm von Stammbaum von Jesus. Rahab hat es nicht nur auf die Liste der Glaubenshelden geschafft, sondern sie gehörte sogar zum Stammbaum Jesu. Wer hätte das gedacht? Unser Glaube kann viel mehr bewirken, als wir uns vorstellen können, auch über unser Leben hinaus. Was ich noch ganz interessant finde an dieser Geschichte ist, dass gerade Rahabs Vorgehensweise, was sie in ihrer Situation getan hat, sie von den Bewohnern ihres Dunstkreises unterscheidet. Alle anderen in der Stadt hatten auch mitbekommen, wie Gott die Israeliten geführt und gesegnet hat. Alle anderen hatten auch mitbekommen, wie Gott sie aus der Sklaverei und durchs Rote Meer in die Freiheit geführt hatte, damit sie ihren Feinden entkommen konnten. Sie haben alle mitgekriegt, wie Gott seine Kinder von Sieg zu Sieg verholfen hatte, um zu zeigen, dass er der einzige wahre Gott ist. Das hatten alle anderen mitgekriegt. Aber anstatt, dass sie sich von diesem Wissen über den Gott, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, überzeugen ließen, hat es sie nur in Angst und Schrecken versetzt. Es hat sie lahmgelegt, sonst nichts. Aber Elena aus Mariupol hat sich nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen. Auch Rahab nicht. Sie blieb nicht lahm. Sie war die einzige Person, die durch ihr Wissen über den Gott der Israeliten zum Glauben gekommen war in ihrer Stadt. Und dieser Glaube brachte sie in Bewegung, mitten im Krieg. Aus ihrem Glauben folgten mutige Taten, für die sie bis heute bekannt ist. Und deswegen steht in der Bibel, ihr Glaube wurde durch Werke sichtbar. Darüber haben wir in dem letzten Lied gesungen. So hat Jakobus das im Neuen Testament in Worte gefasst. Was Rahab getan hat, wird als Veranschaulichung für die wahre Natur des Glaubens gebraucht. Und da frage ich mich, wie genau sieht denn jetzt diese Natur des Glaubens aus? Was brauchen wir, um Glaubensvorbilder zu sein? Erstens, Glaubensvorbilder glauben nicht nur an Gott, sie glauben ihn. Das ist ein Unterschied. Sie glauben nicht nur an die Existenz Gottes, das tun ganz viele Menschen. Sie glauben tatsächlich alles, was Gott sagt, was er verspricht, was er tut und was er von sich behauptet. Und sie bauen ihr Leben auf diese Wahrheiten auf. Sie entscheiden und handeln entsprechend diese Wahrheiten. Sie vertrauen Gott, auch mitten in angsterfüllten Stunden. Sie verlassen sich auf Gott, dass er handeln wird, dass er sie zum Ziel bringen wird, auch wenn sie nicht alles verstehen und nachvollziehen können. auch wenn sie ganz allein im Glauben dastehen, auch wenn sie die einzige Person sind, die gläubig sind in ihrem Haus, auf ihrer Straße, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, wie Elena, wie Rahab. Zweitens, Glaubensvorbilder sind aktive Leute, nicht passiv. Sie gehen mutige Schritte des Glaubens, manchmal gegen aller menschlichen Logik. Noah, der auch auf der Liste ist, baut im Auftrag Gottes eine Arche für eine angeblich bevorstehende Sintflut, obwohl es noch kein Regen gab. Es hat sich gelohnt. Abraham zog in ein fremdes Land, weil Gott ihn so führte, aus keinem anderen Grund und ohne zu wissen, was er dort sollte, was auf ihm zukommen würde. Es hat sich gelohnt. Rahab versteckte diese zwei Männer, weil sie glaubte, dass der Gott Israels seinem Volk ihre Stadt schenken wird, und sie war bereit, Gott dabei zu helfen. Glaubensvorbilder tun ihren Teil, damit Mauern fallen, damit Hindernisse weichen, damit Menschen geholfen ist, damit Menschen gerettet werden. Und sie erleben Gottes Handeln und Bestätigung. Auch jetzt in der Ukraine gibt es ganz viele Glaubensvorbilder, die anpacken und Gott erleben. Wie Pastor Alexander Kalinski. Man kann ihn auch auf Facebook folgen. Er schreibt: Es mag seltsam klingen, aber die Kirche erlebt heute ihre besten Tage und Zeiten. Bei aller Fülle von Schmerz, Leid, Tränen und Trauer sind wir uns mehr denn je unsere völlige Abhängigkeit von Gott, unseres tiefen Bedürfnisses nach ihm und unserer Leidenschaft, sein Antlitz zu suchen, bewusst. Alles ist lebendig geworden. Wir haben das Evangelium gekannt, daran geglaubt, es gelebt, aber jetzt ist es an der Zeit, es praktisch zu manifestieren. Heute muss man niemanden mehr anflehen oder zur Mithilfe aufrufen, denn jeder sucht die Ehre und die Freude, den Bedürftigen zu helfen. Gott hat uns geerdet, und die Vertrautheit mit der Ewigkeit macht den Glauben lebendig und gegenwärtig. Es macht mir große Freude zu sehen, wie die Kirche dient und wie selbst die Nichtchristen eifrig helfen und für uns im Dienst da sind. Ich sehe Augen, die der Botschaft aufmerksam zuhören und die Verkündigung des Sohnes ernst nehmen. Ich bete dafür, dass dieser Glaube und dieser Eifer, wenn alles vorbei ist, nicht verblasst, sondern in eifriger Missionsarbeit flammt und zum Ausdruck kommt. Heute luden wir humanitäre Hilfe ab, verteilten sie an die Bedürftigen. Es war eine unglaubliche Freude, diesen heiligen Bienenstock bei seiner Arbeit zu beobachten. Inmitten der Dunkelheit und des Schmerzes leuchtet das Licht des Evangeliums und der Kirche heller. Ich danke Gott für die Gnade und sein Leben in uns, das Eifer und echtes Glück schenkt. Wow, das ist lebendiger Glaube. Das sind Glaubensvorbilder, Glaubenshelden. Wenn wir uns nach Gott richten, gebraucht er uns. Und dadurch schaffen wir und andere Dinge, die wir sonst nicht schaffen könnten und würden. Warten wir nicht, bis eine Not uns zusammenschweißt und in Bewegung setzt. Lassen wir uns jetzt von Gott gebrauchen. Tun wir unser Teil. Glaubensvorbilder werden nicht an ihrer richtigen Lehre erkannt, sondern an ihre Liebe, an ihre Werke, die sichtbar werden. Und drittens, Glaubensvorbilder sind auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Viele Glaubenshelden, die jetzt in Hebräer 11 aufgelistet sind, mussten für ihre Treue zu Gott Nachteile in Kauf nehmen. Abraham musste seine Heimat verlassen. Mose verzichtete auf ein Leben in einem Palast mit Reichtum. Rahab hatte ihr Leben riskiert, um Gottes Volk zum Sieg zu verhelfen. Viele wurden verfolgt, weil sie sich ganz auf die Seite Gottes gestellt haben. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass wenn wir gläubig werden, geht alles gut und immer nur bergauf. Jesus hat gesagt, warum glaubt ihr, dass es euch besser gehen wird als mir? Glaubensvorbilder stellen sich mutig zu Gott und seinen Kindern, egal was es ihnen kostet. Sie wissen, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und Glaubensvorbilder haben Weitblick. Sie sehen nicht nur das Hier und Heute, sondern sie schauen nach vorne auf das, was noch kommt. Sie erwarten nicht, dass all ihre Wünsche und Erwartungen im Diesseits erfüllt werden, sondern im Jenseits. Tatsache ist, manche Glaubensvorbilder hatten Erfolg, andere nicht sichtbar menschlich gesehen. Manche vertrauten Gott, erlebten aber nicht die Erfüllung von Gottes Zusagen zu ihrer Lebenszeit. Manchmal nur bruchstückhaft oder zeichenhaft. Und dennoch hielten sie an Gott fest. Rahab konnte nicht wissen, wie ihre Entscheidung, diese Menschen bei sich aufzunehmen, die Zukunft der ganzen Welt beeinflussen würde. Wer weiß, was wir in die Wege leiten, Gutes, wenn wir jetzt Menschen aus der Ukraine in unserem Haus aufnehmen. Gott nahm einfach diese Frau, die wirklich eine zweifelhafte Vergangenheit hatte, und fügte sie direkt in die Abstammungslinie seines Sohnes Jesus ein. So sieht Gnade, so sieht Leben aus. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, wie konnte Rahab aus Glauben handeln, wie die Bibel sagt, oder aus Werken gerechtfertigt worden sein, wie Jakobus sagt, und gleichzeitig das 9. Gebot brechen, nämlich Lügen. Immerhin verschaffte sie ihren Glauben Ausdruck durch eine Lüge, mit der sie die Kundschafter schützte. Und klar, es gibt ethisch-moralisch gerechtfertigte Falschaussagen, gerade dann, wenn es um Leben und Tod geht. Aber was anderes, wir dürfen nicht vergessen, Menschen, die ganz jung im Glauben sind, die machen nicht alles von nun auf jetzt richtig. Wir haben auch nicht alles von nun auf jetzt richtig gemacht, als wir uns auf Gott, auf Jesus eingelassen haben. Ich bin schon lange Christ. Ich mache noch immer nicht alles richtig in den Augen Gottes. Rahab war frisch bekehrt und sie tat, was sie x-mal zuvor getan hatte, obwohl sie Gott liebte. Sie log zum Selbstschutz und zum Schutz dieser Männer. Jeder, der zum Glauben kommt und Jesus nachfolgt, macht einen Prozess der Veränderung durch. Wir haben alle irgendwo angefangen, Gott kennenzulernen, seinen Willen. Wir haben alle angefangen, Jesus nachzufolgen. Wir werden Stück für Stück von Gott behutsam verändert. Die Bibel sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Und damit ist auch unser Tun Stückwerk. Wenn Gott nur perfekte Menschen gebrauchen könnte, hätte er keine. Glaubensvorbilder sind keine perfekten Menschen, sie sind unfertige Menschen. Und das soll uns Mut machen. Und letztens, Glaubensvorbilder sind Menschen, die vor Gott gerecht sind, die in den Augen Gottes gerecht sind. Und das gilt. Was uns Menschen gerecht spricht, ist der Glaube an Gott durch Jesus. Nicht richtige Ethik, nicht eine makellose Biografie. Die Essenz der biblischen Botschaft ist das Evangelium, kein ethischer Forderungskatalog. Das Evangelium besteht aus Zusagen, dass Gott uns Menschen durch Jesus gnädig sein will, dass er unsere Schuld vergeben will, uns ewiges Leben schenken möchte. Und dieses Gerechtsein vor Gott können und müssen wir uns nicht selbst erarbeiten. Es wird uns geschenkt, einfach so, egal was gewesen ist. Jeder Mensch auf der ganzen Erde wird ermutigt, Gott zu vertrauen und Jesus nachzufolgen. Vielleicht hast du bislang gedacht, du brauchst einen ganz besonderen, starken Glauben, um ein Glaubensvorbild zu sein. Du brauchst einen Glauben ohne Zweifel, ohne Rückfragen, ohne Anfragen. Wahrheit ist, das schafft niemand, das schaffst du nicht, das schaffe ich nicht. Hudson Taylor hat viel gesagt, eins wird ständig zitiert, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Und wir haben diesen großen Gott und wir dürfen ihm vertrauen. Wir müssen nicht krampfhaft den Helden oder die Helden darstellen, sondern Gott groß werden lassen in unser Leben, in unsere Stadt, in unserem Dorf, auf unsere Straße, in unserem Haus. Letzte Woche haben unsere Enkel vor unserem Haus auf der Straße in riesengroßen Lettern mit Kreide Dinge geschrieben. Und eins war, God loves you, stop war. Gott liebt dich, hört auf mit dem Krieg. Und ich dachte, Mensch, ihr seid echt Glaubensheldinnen. Und das Interessante ist, dieser Satz steht heute noch genauso klar auf der Straße, weil es noch nicht geregnet hat. Und jeder, der vorbeigeht oder wenn ich mit Nachbarn da vorne stehe und rede, wir gucken auf dieses God loves you. Kleine Taten müssen nicht immer große sein. Dass Rahab im Stammbaum Jesu genannt wird und als Glaubensheldin gilt, bestätigt uns, dass es der Glaube ist, der Gott gefällt. Gott nimmt unseren Glauben an, wo er ihn findet. Er sieht unsere Herzen, nicht nur das, was wir versaubeutelt haben. Er will uns gebrauchen, jeden von uns, damit wir Frucht bringen, in Friedenszeiten und in Kriegszeiten. Epheser 2, Vers 4, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, hat uns ein neues Leben geschenkt. Und Gott ist immer wieder bewegt zu neuer Leidenschaft für dich und mich. Jeden Tag aufs Neue, losgelöst, was irgendwann mal war. Und die Frage ist, glaubst du das? Lebst du entsprechend? Von Gottes Seite aus, er bleibt seiner Gnade, Liebe, Freundlichkeit dir gegenüber treu. Er hat so viel Freude daran, dich in Bewegung zu setzen, damit du Dinge schaffst, die du sonst nicht schaffen würdest. Also lassen wir uns Mut machen durch diese Glaubensvorbilder in der Bibel, aber auch durch Menschen wie Elena oder Pastor Kalinski. Lassen wir uns Mut machen, Teil des heiligen Bienenstocks im Kreis Altenkirchen zu sein. Lassen wir uns nicht durch Ereignisse lahmlegen. Lassen wir uns durch unseren Glauben in Bewegung bringen. Ja, lassen wir Werke sichtbar werden. Sie müssen nicht immer groß und spektakulär sein, sondern können so klein wie Lettern auf der Straße sein. Frag Gott, was du noch tun könntest, um seine Liebe auf den Straßen von Altenkirchen zu verbreiten. Sei mutig im Namen Jesu. Amen.